Damit der Strom von nagenden Gedanken sie nicht davonriss, baute sie eine hohe Wand in ihrem Inneren. Eine Wand gegen die Menschenschlange mit den Judensternen, gegen den polnischen Hütejungen, gegen den stinkenden Haufen in Frau Liebels Schuppen, gegen die Angst vor ihren Gespenstern, gegen die sie sich wehrlos fühlte. Sie flüchtete in den schützenden Schatten dieser Wand. In der Kälte dieses Schattens war meine Seele gefroren. In diesem Zustand verbrachte sie die nächsten Monate. Die plötzliche Entlassung aus der Schule, um zum Arbeitsdienst nach Bayern zu gehen, die Bombardierung ihrer Heimatstadt, das Wühlen im Schuttberg von Papas Goldschmiedegeschäft, das Weihnachtsfest im Barackenlager des Arbeitsdienstes. Dann betraten die Truppen der Alliierten deutschen Boden. Alles nahm Renate mit großer Klarheit wahr, und doch war ihr dabei, als wäre sie von sich selbst losgelöst. Ich sah, dass das Ende gekommen war und dass es ein schreckliches, ein unausdenkbares Ende sein würde. Aber ich wollte zu allem, was ich gesagt hatte, stehen. Sie war aus dem Arbeitsdienst entlassen worden und nach Ulm heimgekehrt. Sie wollte sich bei ihrer Dienststelle der Hitlerjugend zurückmelden. Ihr Vater, der ewig Führergläubige, der die bedrohlichsten Ereignisse ins Hoffnungsvolle umgedeutet hatte, war fassungslos. Für ihn gab es kein Reich und keinen Führer mehr. Renate aber war es egal, ob alles aus war oder nicht. Sie hatte sich nie an etwas anderes anlehnen können und all die Jahre von Pflicht und Treue geschwärmt. Es durften keine leeren Worte gewesen sein. In der fast ausgestorbenen HJ-Dienststelle traf sie die Gebietsführerin. Die schickte sie nach Hause. Es gab nichts mehr zu tun. Alles, worauf mein Leben gebaut war und was den Inhalt meiner Jugend ausgemacht hatte, war in totaler Auflösung begriffen. Um ein Haar hätte ich dabei noch mein Elternhaus verloren.